Gut, herzlich willkommen, guten Morgen. Ich heiße euch alle noch einmal zu diesem schönen Gottesdienst heute in dieser hiesigen Gemeinde willkommen. Ich möchte, bevor wir beginnen, auch noch einmal für die Verkündigung des Wortes Gottes beten. Und ihr dürft gerne sitzen bleiben, euch heben, wie ihr wollt. Fühlt euch frei. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Herrlichkeit all das, was hier auf dieser Welt geschieht, egal wo es ist und um welche Person herum es ist, dass du Herr über all das bist, dass du all das, was geschieht, in deiner Hand hältst, und zwar auf ein Ziel hin, das so herrlich ist, dass wir es kaum begreifen können, dass wir selbst gemacht worden sind, um all das, was geschieht, wirklich nur zu erfüllen, um auf dich hin zu leben, auch das ganze Wort, die ganze Bibel, dass sie auf dich hin gemacht ist, Herr. Das sind solch wichtige Dinge, und wie wenig verstehen wir doch wirklich von der großen Tiefe, die in dir steckt, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du heute mir eine Vollmacht schenkst, die in deinem Wort drin steckt, die nicht in mir ist, sondern die in dir, in deinem Wort ist, dass diese Vollmacht zutage tritt und dass das, was heute gesagt wird, Herr Jesus, dass das deinem Willen und dem Guten entspricht, das du für deine Kinder hast und auch das bezeugt, was du in dieser Welt zu sagen hast. Ja, ich bitte dich, gib deinen Segen. Es gibt keine Kraft außerhalb von dir, die wirklich gut ist. Und so bitte ich dich darum, Herr. Du kannst es allein tun. Ich kann es nicht. Du musst es tun, Herr. Segne uns jetzt, Herr. Amen. Ihr wisst, wir haben in verschiedenen Predigten über die letzten Monate und eigentlich jetzt ja fast schon Jahre eigentlich, in denen ich also immer wieder, wenn ich hier zu Besuch sein darf, durch das Lukas-Evangelium gehe. Und heute bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregter als sonst, was diese Predigt betrifft, denn wir sind heute an einer Textstelle im Lukas-Evangelium angekommen. Die ist eigentlich sowas Besonderes, da fragt man sich schon, Mensch, an so einer Stelle komme ich vielleicht nie mehr im Leben, wenn ich durch ein ganzes Evangelium durchgehe. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, oje, hoffentlich geht das wirklich alles gut, hoffentlich bringe ich so rüber, was der Herr denn so zu sagen hat. Aber es liegt eben doch in seiner Hand. Wir sind mitten in der Passion von Jesus Christus. Wir sind immer weiter daran vorangeschritten, auch in den Ereignissen der Passawoche. All diese Ereignisse, wie zum Beispiel den Verrat durch Judas, natürlich auch die Misshandlungen Jesu, die Verleugnung durch Petrus, der ganze Prozess auch vor Pilatus und der Weg nach Golgatha und der Austausch dieser beiden, die mit Jesus mitgekreuzigt wurden. Also das sind ja alles Sachen, da steckt so viel drin, haben wir viel davon schon angeguckt. In all dem, ja, da ist ja solch eine Fülle von auch erfüllter Schrift, von vormals Sachen, die verborgen waren vormals und die jetzt, also wirklich, das sind geöffnete Zusammenhänge, die wirklich nochmal verständlich gemacht werden im Wort Gottes. Und heute sind wir also an dem Punkt angekommen, wo Jesus Christus diesen ganz großen Schritt macht und diesen ganz großen Knoten des Sühnewerks wirklich platzen lässt. Also heute geht es um den Kreuzestod Jesu. Und ich glaube, ich darf jetzt schon sagen, in diesem Tod oder in diesem, ja, ist es wirklich tot? Ist auch so eine Frage. Also da steckt wirklich eine unaussprechliche Fülle wieder, wie immer, an Herrlichkeit, aber eben auch ein regelrechtes Feuerwerk von Trauer einerseits, Traurigkeit, Tragik, aber auch gleichzeitig Freude, und das werden wir auch sehen. Also es ist Dunkelheit und gleichzeitig, also allerdunkelste Dunkelheit und gleichzeitig aber allerstrahlendstes Licht eigentlich. Es klingt vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen ein bisschen blumig jetzt, aber ich bin eigentlich so nicht, aber ist wirklich so. Und der Herr mag mir jetzt heute auch ganz besonders, hoffe ich, nachsehen, wie wenig doch ich in der Lage bin, all das überhaupt darzustellen, euch Christus so groß zu machen aus diesem Text heute, wie es ihm wirklich gebührt. Aber wir sind ja hier alle unter Geschwistern auf Augenhöhe, was das alles betrifft. Und ich denke, wir wollen es gemeinsam erforschen. Wir befinden uns in Lukas Kapitel 23. Wir lesen ja immer so ein bisschen auch die anderen Stellen der anderen Evangelien durch. Das macht es für mich als Ausleger oder Verkündiger auch natürlich noch herausfordernder. Man hat ja gleich drei oder vier, die das alles ein bisschen beleuchten. Wir haben also gerade, wir sind also Richtung Ende Kapitel 23, ich werde dann ab Vers 44 lesen. Wir haben also gerade gesehen, wie die römischen Soldaten das Gewand von Jesus unter sich aufgeteilt haben. Sie haben das Los über das Untergewand von Jesus geworfen. Da steckt auch sehr, sehr viel, sehr Wichtiges auch drin, haben wir letztes Mal auch angesehen, allein in dieser Handlung. Und jetzt schwenkt die Schrift also auf diesen, denke ich, doch zentralsten Punkt eigentlich, natürlich auf den letzten Punkt an diesem Kreuzesweg, das das Ganze hier ausmacht. Und dafür würde ich jetzt, wie gesagt, zunächst einmal die Stelle in Lukas lesen. Die ist eigentlich relativ kurz, aber dann schiebe ich natürlich noch mindestens zwei andere Stellen aus den anderen Evangelien nach. Das ist schon ganz schön wichtig. Also, ihr wisst es, ich lese immer durch die Texte, ich gehe kurz durch die Texte dann durch und dann beleuchte ich nochmal zwei oder drei Punkte, die ich in der Tiefe etwas mehr noch angeguckt habe. Das ist so, wie die letzten Jahre es eigentlich immer in meinen Predigten jetzt gegangen ist. Ja, Lukas 23, Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Also, die Lukas-Stelle ist da an dieser Sache relativ kurz jetzt, um diesen tatsächlichen Tod Jesu. Aber Lukas ist nun mal das Hauptevangelium, aus dem ich jetzt eigentlich verkündige. Aber hier sehe ich natürlich jetzt auch auf jeden Fall Matthäus dazu. Da wird noch einiges mehr kommen und in Johannes dann auch. Also es lohnt sich wirklich, ein gesamtschaftlicheres Bild dieser Situation zu bekommen. In Matthäus ist das Ganze im Kapitel 27 und dort ab Vers 45. Das würde ich jetzt auch gleich mal lesen. Wenn ihr so Register habt oder ein paar Finger übrig habt, dann könnt ihr gerne vor allem in der Matthäus-Stelle und dann auch in der Johannes-Stelle, die ist dann in Kapitel 19, drinnen bleiben. Also Matthäus 27, lese ich jetzt ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Grüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Ja, an der Stelle stoppe ich dann in Matthäus, und um die Sache jetzt noch runter zu machen. Jetzt haben wir schon einige Textverse in den Arbeitsspeicher geladen. Gell? Jetzt kommt Johannes 19, ab Vers 28 lese ich. Das ist auch ein schöner Abschnitt. Johannes 19, Abvers 28. Also wir sind auch, wie gesagt, hier schon nach dieser Stelle, wo die beiden anderen, die neben ihm also gekreuzigt werden, die haben schon diesen Austausch miteinander und auch mit Jesus dann gehabt, der eine. Und da heißt es dann, Johannes 19, 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hyssop und brachten ihn an seinen Mund. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. So, auch an der Stelle höre ich dann ein bisschen früher auf. Das sind diese Texte. Da ist ganz schön viel los. Also wenn man nur Lukas anschaut, da muss man wirklich sagen, das ist eigentlich ja nicht so viel jetzt zusätzliche Informationen. Eine Sache, die heraussticht, ist die Sache mit dem Vorhang bei Lukas. Das haben natürlich die anderen auch. Markus, klar, der ist ja im Grunde auch, der ist ein bisschen anders ausgerichtet als Matthäus. Textlich ist aber meistens, schluckt Matthäus den eigentlich meistens ja ein oder weg. Aber in Matthäus lernen wir noch ein paar andere Sachen und in Johannes noch mehr. Wenn wir also jetzt alle drei oder sogar, wenn wir jetzt noch den Markus dazu nehmen würden, also den vierten Evangelisten, dann haben wir ein gutes Gesamtbild. Also es startet so, dass Lukas zunächst einmal uns Uhrzeiten angibt, das macht Matthäus auch. Das heißt, man sieht jetzt ungefähr, dass also um die Mittagszeit und so bis 3 Uhr nachmittags, jetzt also, dass die Dauer dessen ist, wie Jesus wirklich, das eigentliche Leiden von Jesus wirklich war. Also wir haben die körperlichen Leiden angeguckt, auch welche Bedeutung das für uns als Gemeinde auch hat, dass wir dem Grunde ja heutzutage auch fortsetzen. Es ist nicht, dass sie schon fertig sind, sondern da erfolgt eine gewisse Fortsetzung auch in dem, wodurch die Gemeinde jetzt geht. Aber jetzt haben wir das wirklich, das sind diese Stunden, wo Jesus wirklich das eigentliche, diesen eigentlichen Preis wirklich bezahlt, von dem man immer spricht. Also wir wissen, dass Jesus in dieser Zeit vom Vater nicht so richtig, er wurde da nicht als Gottes heiliger Sohn selbst betrachtet. Auf ihm lastete ja genau dann all die Sünde, er wurde also zur Sünde gemacht. Da gibt es so viele Stellen in der Schrift, die so eindeutig sind. Und die Angst vor dieser Situation war es auch, die ihm im Garten Gethsemane also wirklich den Schweiß also auf die ganze Haut getrieben hat, diese Trennung vom Vater. Er ist das sündentragende Opferlamm. Das weiß er. Nicht umsonst ist das mit dem alttestamentlichen Bild des Passahlammes ja voll verknüpft auch. Das haben wir immer wieder auch angesehen. Jesus Christus erfüllt das Passafest. Ja, es ist das Eigentliche. Er ist das Eigentliche. Und in dieser geistlichen Trennung vom Vater besteht also, wie gesagt, das eigentliche Leid. Und das 3 Stunden, da werde ich jetzt nicht viel dran hineinlesen in diese 3 Stunden, aber es ist ein festgesetzter Zeitraum. Und nicht davor und nicht danach verscheidet dann wirklich Jesus. Also wir sehen, dass in diesen Stunden eine Finsternis über diesem Land, also in dieses Land kam. Ist auch interessant, zu sehr werde ich nicht verweilen, weil wir erst über diesen Überflug jetzt durch den Text machen. Die Bedeutung in Lukas 23, 45, da heißt es also, die Sonne, da wurde es also finster und die Sonne verfinsterte sich. Das kann man ein bisschen besser eigentlich übersetzen und sagen, sie gab ihren Schein nicht. Das ist vielleicht in einigen eurer Übersetzungen vielleicht auch so drin. Jemand hat die Sonne da, also nicht, dass die Sonne jetzt eine Person ist und die so traurig war und jetzt hat sie nicht mehr geschienen, sondern jemand hat die angehalten. Das ist das, also wenn du in den griechischen Urtext hineinschaust, dann merkst du, da hat jemand wirklich diesen, was auch immer an Physik auf der Sonne geschieht, da hat jemand das verhindert. Das ist keine Wolke gewesen, die sich davor geschoben hat, das ist wirklich, da war was wirklich anders. Ich bin selbst stark naturwissenschaftlich geprägt, klar, ich muss es auch einfach annehmen, wie es dasteht, aber das ist, wie es dasteht. Und ich werde das jetzt nicht extra auslegen, aber ich bin sofort an Josua erinnert natürlich. Ja. Und zwar Josua Kapitel 10. Ja. Ich möchte es kurz lesen. Ein kleiner Seitensprung ist auch, klingt auch blöd, oder? Also das Josua Kapitel 10. Da gibt es einen Kampf, und zwar des damaligen Volkes Israels mit den Amoritern. Da heißt es also in Josua Kapitel 10, Abvers 12. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab, und sagte vor den Augen Israels: Sonne stehe still, gib zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so oft die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Ich will es nicht überbewerten, ich habe es auch nicht ganz ausgegraben, aber ich glaube fast, dass das eine ganz dezente Andeutung auch auf das ist, was hier um das Kreuz herum geschieht. Da hat auch jemand die Sonne angehalten und es ist also vom Äußerlichen, wenn man die Texte sieht, scheint es irgendwie wirklich was anderes zu sein, aber wenn man die Textbedeutung selbst anschaut und dann liest man noch, da kämpft der Herr für sein Volk Israel. Ich meine, wo hat Gott mehr für sein wahres Israel gekämpft, für seine Braut, als hier an diesem Leiden, wo Christus am Kreuz ist? Aber das könnt ihr natürlich gerne auch anders sehen. Ich finde es eine schöne Andeutung. Ja. So, jetzt ruft Jesus in Matthäus 27, im Vers 46, diesen ganz berühmten Satz aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Umstehenden verstehen offensichtlich gar nicht richtig, was er sagt. Die sagen, er ruft ja scheinbar Elia, aber das hat er nun wirklich nicht gesagt. Und die waren des Hebräischen ganz sicher mächtig, oder des Aramäischen besser gesagt dann. Und sie verstehen auch gar nicht, warum er das ruft. Ich meine, wie viele Predigten hört man? Ja, Jesus hat ja auch dann gezweifelt, als er am Kreuz war. Er hat ja dann gedacht, Gott hat ihn, sein Vater hat ihn wirklich verlassen. Also als ob Jesus nicht genau gewusst hätte, was gerade eben um ihn herum passiert. Ja. Also er hat Psalm 22 sicher nicht deswegen zitiert, weil er wirklich an Gott dem Vater zweifelte. Das werden wir aber gleich noch nachher nochmal sehen. Sie geben ihm also Essig über einen Schwamm dann und das geschieht übrigens auch, schaut euch das mal an, in Johannes 19, Vers 28. Warum ruft Jesus, mich dürstet? Also warum kriegt er diesen Essig? Naja, weil er gesagt hat, mich dürstet. Warum hat er gesagt, mich dürstet? Weil, das sehen wir in Johannes 19, 28, danach, der Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Das heißt, er wusste, es war ihm absolut klar, jetzt ist es abgegolten, jetzt hat er das Werk wirklich getan, jetzt ist er mit dem, was er an Preis zu leisten hatte für die Kinder Gottes, das ist vollbracht, es war ihm klar, die Zeitspanne war fertig, es war vollbracht. Und weil er das wusste, legt er jetzt, weil er weiß, zum Abschluss ist das noch notwendig, jetzt legt er noch ganz bewusst ein Zitat aus Psalm 69, entweder 22 oder 69 ist es, da haben wir diese Geschichte, mich dürstet, und da haben wir auch diese Geschichte, sie gaben mir Essig zu trinken, also den Wein für die Möchtegern-Könige sozusagen, ja. Man zeigt es, sie haben ihn nicht anerkannt. Und er macht das, er weiß genau, er ist fertig, und er zitiert diesen Psalm ganz bewusst. Das ist nicht, er hat irgendwie so leicht das Bewusstsein von verloren und jetzt fällt ihm halt irgendwas im Delirium ein. Ja. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Sondern er macht das ganz, ganz bewusst. Ist auch interessant. Und da gäbe es noch viel mehr. Ich meine, im Johannes sehen wir, er kriegt diesen Essigschwamm, der wird um einen Isopstab gelegt. Ja. Die Rolle des Isopstabs im Alten Testament ist eine sehr wichtige. Das steckt also sehr viel darin, was wir unter diesem Isopstab dann auch verstehen. Aber auch das, ich bin nicht oft genug hier, um das nacheinander in Predigten aufzuarbeiten. Aber dann, gerade nachdem er den Essig genommen hat, dann sagt er wirklich im Vers 30, Johannes 19, Vers 30, jetzt ist es fertig. Jetzt ist alles durch. Jetzt habe ich alles bezahlt. Ich habe alles gewirkt. Ich habe jetzt auch alle Worte, alle Schrifterfüllung noch ausgesprochen, damit ganz klar ist, diese Dinge müssen auf mich hin verstanden werden auch. Sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig, dass er das gesagt hat. Ja. Wer hätte Psalm 22 auf Christus ausgelegt, hätte er das hier nicht zitiert? Wer hätte es getan? Wer hätte Psalm 69 auf ihn ausgelegt? Wer hätte all das getan? Hätte Jesus das nicht uns noch geholfen damit, dass wir es auch wirklich sehen, dass wir doch, das ist wirklich so. Ja? Es ist vollbracht. Und das ist, denke ich, auch der Ruf in Matthäus, da heißt es, er stieß einen Schrei aus und verschied. Naja, aber das ist halt nicht nur ein Schrei gewesen, sondern man sieht hier in Johannes natürlich schon, es ist vollbracht. Das ist der letzte Ruf, den er ausruft. Und jetzt übergibt Jesus seinen Geist an den Vater und er spricht dies auch aus. Auch hier. Und in Johannes 19, 30 sehen wir, noch ein bisschen genauer wird es beschrieben, Jesus senkt sein Haupt und übergibt den Geist. Also ist wohl nicht so, dass er einfach, ohne dass er es selber im Griff hat, jetzt verscheidet, sondern übergibt den Geist. Für die Umstehenden war er jetzt, aus ihrer Sicht, war er jetzt gestorben. Er konnte nicht mehr und jetzt ist er gestorben. So haben die das, denke ich, auch gesehen. Ich denke, so ist es in Wahrheit gar nicht gewesen. Das erzähle ich auch nachher noch gleich. Aber jetzt, mit diesem Abschluss des Leidens und diesem Übergeben des Geistes Jesu, da passieren jetzt ja einige Sachen jetzt. Also Lukas und Matthäus berichten, dass zeitgleich der Vorhang des Tempels von oben nach unten zerriss. Welcher Vorhang das genau war und was es damit auf sich hat, das werden wir gleich noch ansprechen. Matthäus berichtet dazu noch, dass die Erde auch bebt und also Felsen wirklich zerrissen. Also es war ein Erdbeben, heißt es dann auch. Erinnert mich spontan übrigens, für die sich da für Hebräerbrief und Haggai interessieren. Da heißt es noch einmal, werde ich Himmel, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern, also bewegen. Auch eine extra Predigt eigentlich. Frage, ob sich das hier tatsächlich schon erfüllt. Dann Matthäus berichtet, dass sich Gräber öffneten, Gruften öffneten. Also das ist eine Sache, wo du ja bei Lukas überhaupt nichts davon liest. Und da kam es also zu leiblichen Auferstehungen von zuvor verstorbenen Heiligen, heißt es dort. Also die müssen ja irgendwo an etwas gläubig genug gewesen sein, dass hier die Schrift sie als Heilige bezeichnet. Also als Gläubige auch. Und man sieht auch, schaut euch das mal an, in Matthäus 27, 52 ist das, die waren nicht nur kurz auf. Die sind also aus ihren Grüften dann herausgekommen. Und wann sind die denn den anderen Menschen erschienen? Gerade in dem Moment sind sie dann losgelaufen, so, und dann geht's los, jetzt erscheinen wir denen. Nein, es heißt nach seiner Auferstehung. Steht da. Nachdem Jesus auferstanden ist. Das heißt, von diesem Punkt bis zu Jesu Auferstehung waren mindestens 3 Tage. Die waren nicht nur kurz auf. Das war nicht jetzt, zack, jetzt reißt es auf und dann laufen die wie in so einem schlechten Hollywood-Film so einmal kurz so rum, sondern das war schon mehr. Die sind schon nicht nur in irgendeiner zerfledderten Art und Weise dann herumgelaufen, sondern das war schon wesentlich mehr. Also ganz gewaltig, was durch das Sterben, aber eigentlich durch das Werk Christi hier direkt, unmittelbar schon gleich passiert. Dann berichtet die Schrift noch von den umstehenden Menschen, die in der Situation dabei waren. Der römische Hauptmann, der gibt also Zeugnis über Jesus und sagt, dieser Mensch war gerecht. Im Markus-Evangelium ist es auch nicht umsonst, dass Markus das sagt, heißt es also, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist nochmal was Besonderes. Auch da gleich noch mehr dazu. Und die anderen, vor allem die Juden, die drumherum stehen, die schlagen sich an die Brust. Was auch immer das heißt, gell? Das heißt, sie merken, das war jetzt eigentlich, jetzt ist Jesus gestorben und jetzt kommen sie ein kleines bisschen zur Besinnung und merken, das war vielleicht doch nicht so gut, was sie da gemacht haben. Das ist ein Ausdruck dessen, dass sie verstehen, das war nicht gerecht, was sie getan haben. Das war nicht gut. Ich möchte da nicht jetzt hineinlesen, dass sie den Glauben an Christus gefunden haben. Das denke ich jetzt nicht. Aber das ist auch eine Reaktion. Du hast den Hauptmann, der sagt, Mensch, das war Gottes Sohn, das ist kein Jude. Und die ganzen anderen, die Juden, die, oh Mensch, aber halt nicht wirklich unbedingt eine wirkliche Erkenntnis, dass er wirklich der Gottes Sohn ist. Und die dritte Gruppe ist dann noch, das sind die Nachfolge Jesu, die Bekannten Jesu, vor allem die Frauen werden hier benannt, die weit ab stehen. Und ich denke, die sind deswegen hier genannt worden, dass man einfach sieht, die haben das mit ansehen müssen, was hier geschehen ist. Da wird ja nicht darüber gesagt, jetzt sind sie nicht mehr gläubig deswegen oder sie haben da versucht zu intervenieren, sondern sie werden einfach benannt. Sie waren Zeuge dessen, was hier auch geschehen ist. Also, Text gelesen, drücke den Text einmal kurz durch, jetzt. Jetzt wird es interessant. Ich habe den Blog, wo ich gerne in ein paar Punkte jetzt in die Tiefe gehe, in diesem Fall überschrieben mit ein grandioses Heilsfest. Also ich finde es überhaupt nicht so trauerbeladen. Es ist vom Äußerlichen her sehr tragisch, was hier geschieht, natürlich. Aber wenn man jetzt guckt, was hier alles geschehen ist und was das alles mit sich trägt, was das aussagt, was wir offenbart bekommen auch, was Gott hier zeigt, ist das schon etwas Wunderbares. Man sieht, ohne auch selbst groß weiter zu forschen, beim einfachen Durchlesen dieser Texte, es wird einem ja klar, mit dem Tod Jesu, da hat es sehr, sehr viel auf sich. Was da passiert drumherum, also das ist ja Wahnsinn. Man macht sich aber oft nicht so viel Gedanken. Was hat denn das für eine Bedeutung? Jetzt da öffnen sich die Grüfte oder und so weiter. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, der Vorhang des Tempels zerreißt von oben nach unten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal in 2. Buch Mose, Kapitel 26 gehen. Da steht nämlich, wie ein solcher Vorhang nämlich ausgesehen hat. Also dieser Vorhang war sehr, sehr kunstvoll gemacht. Dieser Vorhang ist noch ein Überbleibsel aus der Zeit, in der man das Zelt der Begegnung hatte. Den Tempel natürlich auch, klar. Da heißt es also von Seiten Gottes an Mose, heißt es in 2. Mose 26, Vers 30, da heißt es, so errichtet denn die Wohnung, also das Zelt heißt es, Zelt der Begegnung, nach ihrem Bauplan, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und du sollst einen Vorhang anfertigen aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezwirntem Byssus in Kunststickarbeit, soll man ihn machen, mit Cherubim. Und dieser Vorhang war damals vielleicht noch nicht ganz so umfangreich von der Stoffmenge her, aber in dem Tempel, also je nachdem, ob es der Vorhang überhaupt zum Tempel oder der Vorhang zum Allerheiligsten war, das ist ein Riesending gewesen, denn der Tempel hatte eine Mordhöhe. Das waren einige Meter, die der hoch war. Der muss wahnsinnig schwer gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass er allein deswegen aber jetzt zerrissen ist, aus Versehen, sondern offensichtlich war da etwas dran. Warum passiert das? Warum passiert das? Das erwähnen ja wirklich, also mindestens drei der Evangelisten erwähnen das. Was hat es damit auf sich? Das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Erstmal musste ich ein bisschen hin und her bewegen, wann genau ist er denn zerrissen? Irgendwann zwischen der 6. und der 9. Stunde, also zwischen 12 Uhr mittags und 3 Uhr nachmittags, irgendwann oder wann genau? Und je mehr man, sagen wir mal, alle Stellen miteinander vergleicht, sieht man, das war wirklich, es war im Grunde genau dann, als Jesus selber gesagt hat, jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist alles fertig, jetzt ist alles gesühnt, jetzt hat er alles bezeugt, was er noch bezeugen musste, auch am Kreuz. Und jetzt, ratsch, jetzt geht es los. Wenn wir die Entwicklung dessen anschauen, wie man sich Gott nahen konnte, ich rekapituliere ein paar Sachen, die ihr an vielen Stellen hier und da mal schon gehört habt, auch hier, wie konnte man sich von Anfang an Gott nahen? Wie konnte sich Adam und Eva Gott nahen? Wie nah konnten sie Gott kommen? Sie konnten Gott nicht wirklich drücken, oder? Sie konnten nicht wirklich ihm Umarmung geben, so und dicht nicht. Sie konnten ihn im Garten Eden auch, wenn du genau liest, nicht einmal sehen. Sie konnten ihn nur hören. Also da war Gemeinschaft, ja, aber noch nicht das, was wir dann in der Herrlichkeit oder etwas mehr vielleicht dann in der Herrlichkeit haben werden. Selbst Adam und Eva konnten das nicht haben, das war nicht möglich. Das war sehr begrenzt. Dann von Mose, hab ich jetzt keine Stelle für, aber für Mose, da kennt ihr das auch. Da heißt es immer, Mose ist, nie gab es einen Propheten wie Mose, der so von Angesicht zu Angesicht mit Gott war. So, aber wisst ihr, Angesicht Gottes, da muss man mal genau gucken, was heißt denn das? Hat er die volle Herrlichkeit Gottes vor sich gehabt? Lesen wir mal in Exodus 2. Mose 33 noch, um es nochmal gerade zu rücken, dieses Verständnis, dass auch Mose da eine Grenze hatte. 2. Mose 33. Also Gott bekennt sich ganz klar zu seinem Knecht Mose. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und er sagt das hier auch wieder ganz klar. Er sagte, und Mose sagt, wenn ich ein Ding von dir jetzt erbitten darf, nachdem du mich ja so jetzt magst, ich war ein treuer Knecht, lass mich doch, es ist wundervoll auch, ja, also es ist ein toller, so ein Ausspruch, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er sagt nicht, mach mich doch zum Führer Israels für immer, ich will die Königswürde. Er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. So schön. Aber was sagt jetzt Gott? Ja. Guck mal, Vers 20. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist so bezeichnend. Und das war ja von Anfang an so. Man denkt immer, Adam und Eva, naja, die haben ja erst ein Problem gekriegt mit Gott und Gemeinschaft haben. Ne? Die Delle kam ja erst mit dem Sündenfall. Von Anfang an haben sie diese ganze Gemeinschaft mit Gott auch nicht gehabt. Ja? Und Mose auch. Mose auch. Ganz wichtig, du kannst mich nicht sehen und leben bleiben. Das geht nicht. Jetzt könnten einige sagen, ja, aber der Prophet Jesaja, der hat doch Gott gesehen. Ja? Jesaja 6, der ist doch berufen worden. Er hat doch die Herrlichkeit Gottes gesehen, oder? Und dann ist er, gut, er ist umgefallen vor Schreck und oder vor, jetzt muss ich vergehen, wurde dann angerührt. Aber wen hat er wirklich gesehen? Das wisst ihr aus Johannes 12. Da steht, er hat Jesus Christus gesehen. Er hat nicht den vollen Vater gesehen, sondern Jesus Christus hat er gesehen. Das ist auch natürlich absolute Fülle, aber er blieb am Leben. Also auch hier, ja, ist schon interessant. Warum hole ich so weit aus? Wir haben diesen Vorhang, der zerreißt. Ihr erinnert euch, das ist geschehen. Mit Jesu Tod zerreißt der Vorhang. Mit Jesus vollbringt etwas, der Vorhang zerreißt. Und von Anfang an gibt es eigentlich keine Gemeinschaft. Wenn ihr euch an alles erinnert, wie die Erstgeborenen Ägyptens geschlagen wurden, von dem richtenden Teil Gottes, der Sünde nicht akzeptieren kann. Das ist immer der Engel, der Verderber, wie auch immer man den jetzt nennen soll, der kam dann und hat die Erstgeborenen Ägyptens getötet. Und hätte Israel nicht das Blut des Opferlammes an die Türpfosten gestrichen, das wisst ihr auch, es hätte sie auch getroffen. Sie hätten diesen Kontakt mit dem vollen Gott, mit diesem richtenden Teil Gottes nicht haben können. Es sei denn, das Opferlamm wäre da gewesen. Das denke ich klar. Ja. Dann noch eine Stelle, 2. Mose 19. Am Berg Sinai, das ganze Volk ist schon herausgeführt aus Ägypten eigentlich. Und jetzt kommen sie an den Berg Sinai. Und auch dort, auch das wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen, natürlich dann später im Hebräerbrief, 2. Mose 19, Vers 10. Gott lässt sich auf diesem Berg nieder mit seiner Herrlichkeit und sie können nicht hin. Sie können nicht einmal den Berg anfassen. Da geht es nicht einmal darum, Gott anzufassen, sondern sie können nicht einmal den Berg anfassen. Und 2. Mose 19, Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und dann, darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Und selbst die Tiere dann natürlich auch. Also es ist wirklich unglaublich, wie man sich Gott einfach gar nicht wirklich nahen kann. Es geht einfach nicht. Die Distanz ist so groß. Und das Problem liegt nicht auf Gottes Seite, sondern das Problem liegt ja, wenn man realistisch ist, auf der Seite des Menschen. Was muss also gemacht werden? Es muss ein Zelt gebaut werden. Ein komplizierter Bau muss gemacht werden. Das Zelt, das Gottes Gemeinschaft mit Menschen zumindest in gewissem Sinne zumindest möglich macht. Aber das war eine heilig gefährliche Sache. Dahin zu gehen, das wurde nicht umsonst durch diesen Vorhang abgetrennt. Wenn jemand einfach da reinmarschiert wäre und allein diese Bundeslade angefasst hätte, ich meine, da haben wir ein Beispiel dafür, im 2. Samuel, wie hieß der? Usa hieß der, USA, oder? Nee, Usa. Also er hieß Usa, hieß er. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt drin habe. Habe ich nicht, aber es ist 2. Samuel, Vers 6, lese ich jetzt nicht. Da hat einer einfach, er wollte eigentlich was Gutes machen. Er wollte verhindern, dass es voll runter vom Ochsenkarren fällt, diese Bundeslade. Er hat es aus Versehen angefasst und zack. Unmöglich, unmöglich. Keine Gemeinschaft möglich mit Gott. Es ist nicht machbar. So, und jetzt. Und nach dem Zelt kam der Tempel. Der hatte dieselben Elemente wie das Zelt. Ein vorderes Zelt, ein Vorhof, einen vorderen Teil und ein inneres. Das sind ja keine neuen Sachen für euch. Ich möchte aber das Ganze, diesen Werdegang, wie kann man mit Gott überhaupt Gemeinschaft haben, den so aufrollen, ja? Da heißt es im Hebräer Kapitel 9, und das möchte ich jetzt lesen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig. Hebräer Kapitel 9, ich lese ab, direkt ab Vers 1, das ist ein bisschen eine Text. Eine Versserie jetzt, Hebräer ab Vers 9, Vers 1. Es hatte zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, also Zelt, Tempel, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. goldener Räucheraltar, überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes, welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen die Rede ist. Jetzt hat er es eigentlich schon alles im Einzelnen erzählt, aber jetzt sagt er nicht noch mehr. So. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt, nicht ins innere, gell? In das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten ihre Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Und jetzt schaut mal genau. Es ist jetzt ganz wichtig, ich komme gleich zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin möchte. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist. Das bedeutet, Hebräer 9, Vers 8 sagt, es gab überhaupt diesen Tempel an sich, etwas Irdisches, ein Heiligtum, das irdisch ist, das greifbar ist, tastbar ist. Es gab das und diese Unterteilung darin nur deshalb, ich behaupte jetzt nur deshalb, das ist der Hauptzweck, ja. Es gab das, um etwas auszusagen. Und zwar um auszusagen, dass es nicht das Eigentliche ist und dass der eigentliche Weg noch gar nicht bekannt ist in jedem Detail. In vielen Übersetzungen steht drin, damit zeigt der Heilige Geist, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht geöffnet ist. Und viele denken jetzt, ja, jetzt ist der Vorhang ja zerrissen mit Jesu Tod, jetzt kann ich ja ins Allerheiligste in diesem steinernen Tempel hinein. Da musst du aber nicht hin. Wenn du dahin willst, wenn das alles ist, dann haben wir diese Texte nicht verstanden. Das ist gar nicht, worum es geht. Es heißt doch hier in Hebräer 4, 9, nein. Diese Abteilung, den Tempel an sich mit Vorhang und allem drum und dran, das soll uns nur sagen, da wird noch ein anderer Weg geoffenbart. In vielen Übersetzungen steht geöffnet, aber das Griechische, also ich habe echt gegraben, die direkte Übersetzung, weil das noch nicht geöffnet ist, die passt eigentlich gar nicht auf dieses Wort, die gibt es eigentlich gar nicht im Buch, sondern offenbart ist es. Das heißt, die Übersetzer haben vermutlich genau dieses Denken gehabt, dass sie gesagt haben, naja, jetzt können wir ja in das Allerheiligste vom Tempel hinein, der Vorhang ist zerrissen, darum geht es aber nicht. Wenn der Vorhang zerreißt, dann weißt du, jetzt ist der echte Weg offenbart worden. Das ist, worum es eigentlich geht. Ich habe mir gerungen, ob ich das so klar sagen soll, aber ich hab mehrere auch in meinen ganz schlauen Referenzwerken und so echt gegraben. Ja? Und wenn mein eigenes Griechisch, ich muss natürlich selber nochmal graben, ja, nochmal so festigen. Es heißt nicht so sehr, es wurde jetzt geöffnet, sondern es war, solange diese Vorhänge da waren, hieß es, da ist ein Weg noch zu offenbaren, der kommt. Ganz wichtig. Dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist. Und zwar nicht in die innere Kammer des Tempels, sondern welches Heiligtum ist es? Wenn wir den Hebräerbrief weiterlesen, dann sehen wir das natürlich, welches Heiligtum das ist. Es ist ein Heiligtum, das nicht von Menschen gemacht ist, sondern das Gott gemacht hat. Ich möchte das nochmal im Hebräer Kapitel 8 lesen. Hebräer Kapitel 8, Vers 1. Der Schreiber macht ein großes Ding daraus, dass Jesus eigentlich überhaupt ein Hohepriester ist. Die anderen sind eigentlich keine gewesen. Ja. So, zumindest nicht in der eigentlichen Funktion. So, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, sagt der Hebräerbeschreiber, wir haben einen solchen Hohepriester, nämlich Jesus, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr, das Gott errichtet hat, nicht ein Mensch. Darum geht's. Und das sollte gezeigt werden durch diesen Vorhang. Der wird noch geoffenbart. Der kommt noch. Ist ungewöhnlich, gell? Weil so liest man den Text eigentlich nicht. Irgendwie denkt man, ja, Vorhang zerreißt, jetzt kann ich da nein. Aber da nein, muss gar nicht. Da wirst du nicht viel drin finden. Das wird nicht viel. Sobald der Vorhang zerrissen ist, hättest du selbst da drin nichts mehr, keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Denn der Weg ist wirklich offenbart worden. Da gibt es keinen anderen mehr. Nur noch Christus. Nichts mehr mit Tempel. Also da musst du nicht mehr anfangen. Ich meine, darum geht es ja im ganzen Hebräerbrief. Da musst du nicht mehr rein. Da musst du nicht mehr hin. Der Bund ist abgeschaltet, der alte. So, Und in dieser Stunde, von 6. bis 9. Stunde, trägt also der einzige wirkliche Hohepriester, wo man ganz klar sieht, alles nur ein Bild auf ihn gewesen. Er trägt sein eigenes Blut da hinein. Ich möchte noch einmal untermauern, dass der Tempel wirklich nur ein Abbild des tatsächlichen Heiligtums im Himmel ist. Ich möchte das mit dem Urbild nochmal lesen. Ich gehe schon nochmal in 2. Mose 25, Vers 40. Da müsst ihr nicht hinspringen, aber ich sage es nochmal, bleibt im Hebräer Kapitel 8 drin. 2. Mose 25, Vers 40. Mose, sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und Hebräer 8, Vers 5 sagt dann ganz klar, ja, wenn Jesus auf Erden wäre, wäre er nicht mal ein Hohepriester in so einem steinernen Tempel. Die das machen, die machen das, die Gaben nach dem Gesetz darbringen. Die dem Abbild nur und dem Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Das heißt, Gott musste Mose das Ding in Maße irgendwie gießen. Was Mose da gezeigt bekommen hat, das, ich bin nicht sicher, ob das wirklich genau ein Tempel, der genauso ausgesehen, ein Zelt, das genauso ausgesehen hat, mit genau diesen Maßen. Ich persönlich glaube, dass Mose wirklich einen Blick auf das echte Heiligtum geworfen hat, auf das Himmlische, und dass Gott ihm dann Maße gegeben hat, weil der, glaube ich, keine Ahnung gehabt hätte, wie er sowas bauen soll, wie er sowas hinkriegen soll. Es ist so wichtig zu verstehen, der Tempel, was bedeutet er? Dieser Tempel ist nicht, wohin Jesus mit seinem Blut hineingeht. Da muss Jesus nicht hinein, sondern Jesus muss in das himmlische Heiligtum hinein. Das muss er. Das ist ganz wichtig. Und das Zerreißen des Vorhangs, das ist wirklich die Abschaffung dieses, es ist kein vorderes und hinteres Zelt mehr, gibt es nicht mehr. Das System an sich wird durch Zerreißen des Vorhangs abgeschafft. Das heißt, der ganze Tempel an sich ist obsolet geworden. Ganz wichtig. Und das geht uns natürlich ganz arg auch an. Das heißt also, man sieht ja auch, dass dadurch auch diese Trennung, ja, dieses Bild, was hat dieser Tempel, was wollte Gott damit tun, was wollte er mit Israel überhaupt tun, mit diesem Volk, das diesen Tempel hat. Das Zeugnis an die Nationen, unter die Gott das Volk Israel sendet. Dieses ganze Zeugnis ist jetzt zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, jetzt sind diese Dinge fertig. So. Also ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne furchtbar jetzt auch noch im Epheserbrief einen ganz langen Abschnitt lesen, aber ich glaube, sonst komme ich da mit meinem Ganzen nicht mehr durch. Ich möchte euch da nur zurufen, dass dieses Zerreißen des Vorhangs, das ist keine rein jüdische Sache. Das ist ganz wichtig. Das ist keine Sache, die nur, wenn es nur etwas ist, das nur mit diesem Tempel zu tun hat, dann geht es uns als Gemeinde und nichts an. Das glaube ich aber nicht. Also diese Trennung, das sehe ich in Epheser dann auch, diese Scheidewand ist abgerissen, die gibt es nicht mehr. Also ist sehr wichtig. Gut. Der Vorhang, eine ganz wichtige Sache. Ja. Das Zeugnis des Zenturion, der Hauptmann. Ihr habt es ja gelesen, der Hauptmann, da ist ein Hauptmann dabei bei dieser Kreuzigung und der preist Gott. Er gibt also Gott die Ehre. Warum preist ein römischer Zenturion Gott? Nachdem er gerade in seiner eigenen Verantwortung mit den Soldaten, die ihm unterstehen, Jesus Christus gekreuzigt hat. Manche behaupten, naja, der Hauptmann hat halt keine Ahnung gehabt, was er da gesagt hat. Ja. So gehen ja viele an die Schrift ran, dass sie sagen, naja, wenn jemand irgendwie was aus einer wirklichen Einsicht, aus einer geistlichen etwas sagt in der Schrift, dann hat er keine Ahnung davon gehabt, dass er es gesagt hat. Ich meine, mit Petrus, der gesagt hat, du bist der Christus, das mag vielleicht bei ihm so gewesen sein, aber die meisten, die wirklich einen Zusammenhang in der Schrift verstanden haben, haben ihn wirklich kapiert und nicht nur, sie sind ferngesteuert worden von Gottes Geist und danach, nachdem sie etwas gesagt haben, wussten sie dann wieder nicht mehr genau, was es jetzt bedeutet hat. Also ich halte das für ein Problem. Ich glaube das also nicht. In Markus 15, Vers 39 sagt der Hauptmann ja auch, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und wir lernen ja noch weiter auch, dass ein Auslöser dessen, warum dieser Hauptmann das gesagt hat, dieses Erdbeben auch war. Da war ja noch ganz, ganz viel drumherum. Und der Hauptmann wusste also sehr genau, was er da gesagt hat. Und jetzt frage ich mich, wie kann die Schrift sagen, dass ein römischer Hauptmann Gott jetzt preist? Und zwar nachdem Jesus Christus gestorben ist. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie komisch das eigentlich ist, wie seltsam das ist, dass jemand Gott Lob preist? Das steht da in dem Vers so drin. Er pries Gott, heißt es hier. Und sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Warum preist er Gott dafür? Er sollte doch eigentlich sagen, Gottes Willen, vergib mir dieses Furchtbare, was ich hier gemacht habe. Sondern er preist Gott. Er preist Gott, seht ihr das? Wie passt dieser Satz da rein? Wenn der da nicht drin wäre, wäre es halt einfach ein Bekenntnis. Das war Gottes Sohn, wehe mir. Aber er sagt, preist Gott, das war wirklich Gottes Sohn. Wie kann er das tun? Weil er eine Ahnung davon gehabt hat, was hier passiert ist und was für ihn wichtig geworden ist. Warum soll er ihn sonst preisen? Ich habe das Wort auch nochmal nachgeguckt. Da gibt es eigentlich da gibt es nicht viel Auswahl. Der hat Gott verherrlicht und der wusste, was er da tut. Der wusste das. Dieser Hauptmann hat erkannt, was kaum oder vielleicht niemand anders von dieser ganzen jüdischen Volksmenge erkannt hat. Die haben sich an die Brust geschlagen, aber sonst war es das. Die hat gesagt, wahrhaftig, es ist wahr. Und wie haben die Römer ihn angeklagt? Nicht die Römer, sondern die Juden haben gesagt, der hat sich zu Gottes Sohn gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Hauptmann das mitgehört hat. Und jetzt sagt er, Mensch, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass dieser Hauptmann mehr von dem verstanden hat, was hier für ihn persönlich geschehen ist. Sonst hätte nämlich Gott nicht an dieser Stelle gelobt und dafür gepriesen, dass hier gerade der Sohn Gottes gestorben ist. Wie kann ich Gott dafür preisen, dass sein Sohn gerade vor meinen Augen gestorben ist, wenn ich nicht etwas davon verstehe, welche Bedeutung das für mich hat? Seht ihr das? Muss man mal, ja. Und im Gesamtzusammenhang ist es natürlich klar, der Hauptmann kommt und dann kommt die jüdische Volksmenge. Der Hauptmann sieht es, wie kann er das sehen? Wie allein kann er das sehen? Gott muss es ihm zeigen. Darauf kommst du an nicht einfach so. Das muss Gott ihm gezeigt haben. Der Heide kriegt es offenbart und er sieht es. Und die ganze Volksmenge, oh, Mensch, hätten wir schon besser machen können, aber jetzt gehen wir nach Hause. Und keiner von ihnen kehrt um. Haben wir in den Texten davor ja auch gesehen. Ja? Ist immer das Gleiche. Ausgerechnet. Das Volk, das gut informiert ist, kommt nicht zum Messias. Und die anderen, die kriegen es gezeigt und sie gehen hin. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und das ist letztlich auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch zeigt, wie Gott sich sein Volk natürlich zusammenholt. Wie er es errettet. Nämlich durch sein eigenes Wirken. Und nicht durch fleischliche Abstammung und durch Verknüpfung mit einem Stammvater zurück zu irgendeiner biologischen mit irgendeiner Linie. Ich meine, das ist ja im Grunde die Essenz dessen, was Johannes der Täufer den Pharisäern sagt. Er sagt, also Gott könnte aus diesen Steinen auch sich Nachkommen von Abraham erschaffen. Also am Zutun des Menschen liegt es nicht. Da ist keine Chance eines Zutuns von mir oder von dir, auf die wir uns berufen können, wenn wir Kinder Gottes sind. So, der dritte Punkt, den ich jetzt am Schluss auch noch ansprechen möchte, ist, schauen wir uns mal nochmal Johannes 19, Vers 28 an. Ich springe da einmal noch kurz zurück. Johannes 19, Vers 28, da heißt es, danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Also Jesus hat da schon ziemlich viel geistige Klarheit auch noch gehabt in all dieser Situation. Jesus wusste, dass alles vollbracht war und deshalb zitiert er diesen Psalm. Bei all dem, was Jesus hier erleidet, er ist immer noch total Herr seiner Sinne. Ich weiß nicht, ich habe gestern mit dem Ewald unterhalten und noch mit einem anderen Bruder. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist von Jesus am Kreuz und wie er leidet und wie er so, und er kriegt den nächsten Atemzug gerade noch so hin. Das ist ja, wie er immer so ein bisschen dargestellt wird und Mensch, hoffentlich schafft er es. Ja. Also, das ist, wenn Jesus so viel Kontrolle hat, dass er sagt, jetzt weiß ich, alles ist vollbracht, er weiß, alles ist vor, alle Sühnung ist durch und jetzt zitiere ich noch den Psalm für all die Leser, die das jetzt noch lesen werden, damit sie verstehen, dass diese Dinge auf mich hinausgelegt werden müssen. Wenn jemand so viel noch so klar da ist in so einem Leidensweg, was heißt das denn für Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Heißt das, dieser eine Vers von Psalm 22 bezieht sich auf Jesus und der Rest halt nicht mehr? Der Psalm geht ja weiter, der hat ja ein ganz wichtiges Ende. Ja? Der geht ja weiter, heißt, ja, du wirst nicht zulassen, dass meine Seele dem Totenreich preisgegeben wird. Du wirst es nicht zulassen, dass ich da verrotte als gestorbener Körper. Der Punkt ist, durch diesen einen Vers, den Jesus da zitiert, zeigt er uns auf diesen ganzen Psalm natürlich. Also es ist ganz, ganz wichtig. Bei Psalm 20 ist es auch total einfach, wirklich noch mehr zu beweisen, weil wir wissen aus Apostelgeschichte 2, dass David sogar wusste, dass das sich um Christus hier dreht. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2 ganz klar, David wusste, dass der hier von der Auferstehung von Christus redet. David wusste es. Steht in Apostelgeschichte 2 drin. Also da steckt sehr, sehr viel drin. Also Jesus zitiert diesen Psalm 22 nicht, wirklich nicht, weil er an Vater zweifelt. Das ist nicht für seinen Trost, sondern eher für unseren. Also, das heißt, wir merken einfach, da steckt wesentlich mehr Klarheit, wesentlich mehr Kontrolle in diesem, wie Jesus da hängt. Der hat es viel mehr im Griff, als wir vielleicht denken. Und ich möchte noch mehr lesen. Johannes 19, Vers 30, manche unterteilen ja die Verse dann auch so in A, B und C. Sag mal, Johannes 19, Vers 30, B. Ja. Da steht, und dann verließ ihn die Kraft und sein Haupt fiel runter und dann verließ ihn der Geist. Nein, das steht da nicht. Er sagt, er neigt sein Haupt. Da ist eine ganz, glaub es oder nicht, aber du kannst ja mal, wenn ich griechisch gemacht habe, aber grab mal in diese Bedeutung rein. Er neigt sein Haupt. Das ist nicht, es fällt einfach runter. Auch da. Das sind Kleinigkeiten, aber da steckt sehr viel drin. Da steckt eine kontrollierte Bewegung drin. Da ist eine gewisse Würde drin. Das ist nicht, jetzt kann ich wirklich gar nicht mehr. Du hast ja vorher gelesen. Er wusste, jetzt ist es fertig und jetzt senkt es sein Haupt. Da ist eine Würde, sagt, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, sagt er. Er sagt, jetzt kann ich ruhen, meinen Siegespreis antreten. Jesus übergibt auch seinen Geist. Auch da, das ist so eine, das klingt wie so eine schöne, vielleicht so religiöse Floskel, aber das ist, also ich würde das absolut geistlich wörtlich nehmen, wie es da steht. Also er übergibt seinen Geist. Das ist eine aktive, also eine Aktion. Und das deckt sich ja auch mit Johannes 10. Ihr wisst doch, ne, da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe und niemand nimmt es von mir. Wie kann er das schon in Johannes 10 sagen? Und hier ist jemand bestätigt. Niemand nimmt es von mir. Ich gebe das ab, wenn es fertig ist, wenn es alles getan ist. Ich gebe das ab. Jesus hat das ziemlich im Griff. Er hat das sehr im Griff. Vielleicht, ich weiß nicht, ich hoffe, es wird euch einigermaßen vor Augen geführt, wie groß das ist. Denn ich habe die Schrift an der Stelle immer so gelesen, ja. Das Gegenstandsbeispiel, das ich da nehmen würde, ist, du guckst Olympia und guckst dir die Sportler an. Und die, um die ich immer am meisten bange, sind die, die an den Ringen diese Übungen machen. Weil ich habe das Gefühl, die haben nie genug Kraft, um das durchzuziehen an den Ringen. Das ist, also ich könnte mich da nicht mal hochziehen, glaube ich. Nur nach einer intensiven Diät vielleicht. Wenn überhaupt. Ich habe immer so Fabian Hambüchen, vielleicht habt ihr den von dem mal gehört da. Die letzten Jahre hat er ja noch so seinen Abschluss da, all die Goldmedaillen da geholt. Aber die an den Ringen da sind, ich habe immer Angst, die packen das nicht. Ich denke immer, oh Mann, hat der genug Kraft, dass er nicht irgendwie doch runterknallt oder dass sich sein Gelenk auskugelt. Ich denke immer, oje, oje. Das ist so. Und ich muss gestehen, ich habe auch diese Stelle um den Jesu Kreuzestod immer so ein bisschen gesehen. Der Arme, er ist so, er leidet, überhaupt keine Frage. Aber ich sehe ihn immer als jemanden, der halt gerade so kämpft, dass er halt am Leben bleibt. Aber es ist es überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht so. Der kämpft nicht. Dem geht nicht fast die Kraft aus. Das stimmt einfach nicht. Da wird Jesus massiv unterschätzt. Er weiß, es ist bezahlt. Er zitiert ganz geistig, total wach, auch wenn er so sicherlich nicht aussieht. Ja? Er zitiert ganz geistig wach dieses Zitat. Er weiß genau, das ist noch zu tun. Und er neigt sein Haupt. Und er nimmt noch diesen Essig sogar auch noch. Ja? Damit er diesen Essig kriegt, damit der 69er auch noch erfüllt wird, der Psalm. Nicht nur der 22, jetzt kriegen wir noch den Essig auch noch. Hey, das ist so wundervoll, wie er das macht. er geht mit einer geistlichen Kraft dahin durch. Obwohl der Vater sich gar nicht an ihn, gerade, also er ist ja gerade von ihm abgewandt. Das tut Jesus aus seiner eigenen Kraft. Kein Wunder, dass Jesus sagt, brech diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und von welchem Tempel hat er geredet? Von seinem eigenen Leib, heißt es. Okay? Jesus wusste, dass er das tun wird und dass er das auch kann. Also ich finde das ganz arg herrlich, mit welcher Kraft Jesus das tut. Ich sage nicht, dass er einfach so durch diese Leiden hindurch segelt und dass es ihm alles nichts ausmacht. Natürlich, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn ich mir das anschaue, mit welcher Herrlichkeit Jesus diese Dinge hier tut und mit welcher Kontrolle er das Ganze noch tut, das ist für mich ein Bild, das ich so selbst von Christus nicht hatte vorher. Das gestehe ich euch einfach so ein. Also kein Wunder, dass Jesus nicht nur das Lamm Gottes ist, sondern auch der Löwe genannt wird, aus dem Stamm Davids dann genannt wird. Er ist ein kraftvoller Herrscher, er ist ein kraftvoller Sieger über diese Dinge. Er hat es nicht aus dem letzten Loch pfeifend gemacht, auch wenn es für ihn das Schlimmste war, was er jemals erleben konnte. Der hat so viel Kraft, das ist ein Erlöser, der hat so viel, da ist so viel Stärke drin, so viel Herrlichkeit. Ja, mit dem möchte ich auch schließen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nochmal uns vergegenwärtigen, was mit diesem Tod, mit diesen Stunden auch, diesen 3 Stunden geschehen ist, was sich alles erfüllt hat, was uns gezeigt wird auch über diese Thematik des Tempels, dass wir das, wenn wir es genau lesen, einfach sehen. Das war nie nur eine rein auf das nationale Israel hin begrenzte Thematik, sondern das war viel, viel mehr, es war viel breiter. Und dass wir hier auch sehen, dass wir wieder diese Unterscheidung haben, dass wieder ein Heilige etwas gezeigt bekommt und die Juden bekommen es wieder nicht gezeigt. Der Hauptmann, und er preist sogar noch den Herrn dafür. Und dass wir auch sehen, mit welcher Kraft und mit welcher, also man muss schon sagen, wirklich Souveränität Jesus, trotz dieser ganzen Leiden, es geht ihm die Kraft einfach nicht aus. Dafür möchte ich dem Herrn jetzt auch nochmal die Ehre geben und zum Abschluss nochmal auch beten. Herr Jesus, ich danke dir für heute und für die Texte, die wir angeguckt haben, Herr. Ich danke dir für das Zeugnis in deinem Wort, das dich einfach auch wirklich, wenn wir es denn genau lesen, ganz stark verherrlicht, dir viel, viel Ehre gibt, mehr als wir vielleicht denken. Hilf uns doch, Herr Jesus, dass wir mit großer Konzentration und wirklich aufhorchen auch deine Worte lesen, die beschreiben, was du tust, dass wir uns viel Gedanken darüber machen, über deine Herrlichkeit, über die Kraft, die in dir steckt und die unser großer Gewinn ist, Herr, weil du aus dieser Kraft all das erreicht hast, was uns so zugute kommt und was uns so in eine Dankbarkeit und einen Lobpreis wirklich fallen lassen muss. Und ich danke dir von Herzen auch noch einmal für das, dass du dieses alles getan hast, dass durch dich diese ganzen Vorausschattungen jetzt abgerissen sind, dass offenbart ist, worum es wirklich geht und dass wir sogar Teilhaber des Ganzen sein dürfen. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.